Das war eine schwere Zeit, ja. Also ich habe das auch tatsächlich also körperlich gemerkt. Ich war wirklich körperlich auch in einem Schwächezustand oder ja, also so, das war schwer, ja, irgendwie. Einfach auch, weil ich nicht zurechtkam. Ich konnte das nicht und ich habe einfach ständig Hunger gehabt tatsächlich. Ja? Also ich war ständig unterwegs und habe geguckt, wo ich irgendwie bleiben kann, dass ich Früchte kriege. Und ich wusste, dass ich jetzt, dass ich in einer Feindsituation sozusagen nicht. Ich war das Kind sozusagen von Verrätern in dem Moment und das habe ich auch ein Stück weit gespürt. Ich musste dorthin und das war auch nachts. Ich habe stundenlang auf dem Gang gesessen und also ich hatte auch, und ich hatte damals schon das Gefühl, die lassen mich warten. So. Und ich musste eben Anzeige erstatten wegen illegalen Grenzübertritt. Einsamkeit ist etwas, was ich nicht kenne und dieses Einsamkeit nicht zu kennen, ist möglicherweise auch ein Symptom. Also ja, also man kann ja etwas abstellen.
Sommer 1989. Während sich in der DDR die Revolution zusammenbraut, die Weltöffentlichkeit mitbekommt, dass auf den Straßen eine Protestbewegung wächst, tausende Menschen Freiheit fordern, passieren im Privaten Geschichten, die unvorstellbar sind und damals und nahezu bis heute weitgehend unsichtbar bleiben. Jördis Mahanta ist Teenager, als ihre Eltern wenige Wochen vor dem Mauerfall in den Westen gehen, ohne sie einzuweihen. Offiziell ist es nur eine kurze Reise nach West-Berlin, nach 3 Tagen sollen sie zurück sein. Am 3. Abend wartet Jördis vergeblich zu Hause auf die Rückkehr der Eltern. Stattdessen klingelt spät am Abend das Telefon. Ihre Mutter ruft sie aus West-Berlin an, erklärt kurz und bündig, sie kommen nicht zurück. Was noch folgt, sind organisatorische Details. Sie haben alles von langer Hand geplant. Jördis bleibt verstört und schockiert allein zurück in Ost-Berlin. Ihre Eltern haben sie verlassen. Wie Jördis Mahanta mit dem Verlust und dem Alleinsein in der ersten Zeit umgeht, wie sie auf das Radar der Stasi als Kind von, aus der DDR-Staatsführungssicht, Verrätern gerät, was sie erlebt, als sie wenige Monate später nach dem Mauerfall unangekündigt an der Wohnungstür ihrer Eltern in West-Berlin klingelt und was ihr danach hilft, Halt zu finden, darüber haben wir gesprochen. Weiterhin erzählt sie, warum sie heute als Kunsttherapeutin Heimkinder begleitet, die selbst Verlusterfahrungen gemacht haben und warum sie am Thema gern weiterforschen möchte. Ja, dann sage ich mal herzlich willkommen, Jördis Mahanta. Schön, dass du da bist.
Ja, danke für die Einladung.
Sehr gerne. Du bist in Berlin-Marzahn aufgewachsen, deine Familie und du, ihr seid mit, als du 4 Jahre alt warst, in Plattenbau gezogen, was ja in der DDR ein Privileg war. Es gab Zentralheizung und warm Wasser aus der Wand. Das war ja nicht überall so. Wie würdest du deine Kindheit in Marzahn beschreiben?
Ich kann mich da noch sehr gut dran erinnern, dass wir da noch während das Haus gebaut wurde, am Wochenende immer hingefahren sind und uns das angeschaut haben, wie weit es schon ist. Und sich alle ganz doll darauf gefreut haben. Und also ich fand das ganz klasse dort. Ich weiß auch noch, dass es gab viele Rohbauten, also Häuser, die noch nicht fertiggestellt waren. Und man war ja, ist ja relativ frei aufgewachsen als Kind in den 70er Jahren. Wir sind dann durch die Rohbauten auch gestromert und haben dort gespielt und auf den Sandbergen und so. Also
ja, da waren ja so Brachen, ne? Auch.
Ja, ja.
So mit halbfertigen Rohren und so. Also ich kenne
genau.
Das auch noch, ja.
Ja, und ich, also das hat ja jetzt im, dann später so ein bisschen, es ist ja ein bisschen so ein Stigma, aber das, also damals, das war ganz toll. So, ja.
Du bist mit Mutter, Bruder und Stiefvater aufgewachsen. Ab wann war der Stiefvater in eurem Leben?
Na, da muss ich kurz korrigieren. Also mein Bruder ist, der ist mit meinem Vater praktisch mitgezogen. Ne? Also wir waren zu dritt, mein Stiefvater, meine Mutter und ich. Und genau.
Genau, und der Stiefvater war, wie alt warst du da, als er in dein Leben kam?
Na, so vier.
Vier Jahre alt, okay. Deine Mutter war Pädagogin, dein Stiefvater eben Philosophiedozent, das heißt Hochschullehrer, der regelmäßig in West-Berlin als Dozent an der Uni Vorlesungen gegeben hat und das durfte. Das hatte ich auch noch nicht gehört. Welche Vorteile brachte das für euch mit?
Ehrlich gesagt, habe ich davon gar nicht so viel mitbekommen. Also mein Stiefvater war vor allem, der arbeitete an der Akademie der Wissenschaften. So, und wo er jetzt gelehrt hat, ich weiß, dass er manchmal so Einladungen hatte und dann irgendwie in West-Berlin war. Aber ich habe das nicht wirklich mitbekommen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Weiß ich gar nichts. Mhm.
Also ja, vielleicht hat er ja ab und zu mal was mitgebracht oder
ja,
so.
Ja, das hat er tatsächlich. Aber er war dann, also woran ich mich erinnern kann, also er hat dann eben nichts aus West-Berlin mitgebracht, weiß ich nicht wo. Aber er, die waren dann auch in Vietnam und so. Mhm. Also und da gab es dann irgendein Souvenir, das weiß ich noch, genau. Mhm.
War das was Besonderes in deinem Umfeld dann in der Schule, wenn jemand sozusagen in den Westen reisen konnte, oder gab es da in deinem Umfeld auch andere Kinder?
Also, wie gesagt, ich habe das gar nicht als Kind wahrgenommen und gewusst. Und ich glaube, dass das gar nicht so an die Öffentlichkeit gedrungen ist, ehrlich gesagt. Also,
ja, wahrscheinlich hat man das gar nicht so erzählen dürfen. Wahrscheinlich.
Wahrscheinlich. Also ich hab neulich gerade noch mit einer Klassenkameradin von da aus der Schule gesprochen und die hat mir nämlich gesagt, dass sie, was mein Vater eigentlich gearbeitet hätte, er hätte so... Das wär ihr als Kind so aufgefallen. Da wäre irgendwas anders gewesen. Mhm. Aber das war alles. Also was das nun, also dass er in West-Berlin war, das wusste man nicht. Mhm.
Wie würdest du dein Verhältnis zu deinen Eltern in deiner Kindheit und dann auch in der Teenagerzeit beschreiben?
Ja. Das ist natürlich eine.
War es warmherzig? Fühltest du dich als Kind geliebt?
Naja, ich meine, man weiß ja, dass es, man weiß ja ein bisschen, oder wer mich kennt, weiß ja, wie die Geschichte ausgegangen ist. Und wenn eine Geschichte mit den Eltern so ausgeht, dann ist sicherlich auch vorher schon was nicht so einfach gewesen. Und ich meine, man muss einfach sagen, ich denke, dass mein Stiefvater generell das sehr schwer hatte mit Menschen, mit anderen Menschen. Also er hat meine Mutter in sein Leben gelassen und ansonsten hat er weder mit mir noch mit seinen eigenen, also leiblichen Töchtern, glaube ich, da sehr warmherzigen Kontakt gehabt. Mhm. Genau, also ich glaube, die Menschen waren ihm einfach sehr fern. Mhm. So.
War das schwierig für dich, in so einer Patchwork-Situation zu leben?
Ich denke mal schon. Also davon gehe ich aus, dass es für kein Kind, also ich gehe davon aus, dass jedes Kind sich natürlich wünscht, dass es mit den Eltern, mit denen es vertraut ist, eben zusammenleben kann und eine Trennungssituation immer für Kinder schwierig ist. Und erst recht natürlich noch schwierig ist, wenn auch Geschwister verschwinden, ne? Dann in den anderen Teil der Familie gehen. Und wenn dann als Ersatz jemand kommt, der, ich würde mal sagen, so nicht viel anfangen kann mit Kindern und die Mama dann eben auch, wie das so ist manchmal mit der Liebe, dann ist man sehr verliebt und dann ist man auch ein bisschen verschwunden. Mhm. Da, ja.
Mhm. Im Herbst 1989 durfte ja deine Mutter 3 Tage lang zu einem Verwandtenbesuch nach West-Berlin. Dein Stiefvater war zur selben Zeit beruflich dort. Du warst gerade 17 Jahre alt geworden. Mhm. Also dein Geburtstag war noch gar nicht lang her. Es war ja üblich, dass so eine Reise nur möglich war, wenn Kinder als Pfand in der DDR geblieben sind. Du hast dir diese Frage sicherlich hunderte Male gestellt. Ist dir im Nachhinein irgendwas Verdächtiges aufgefallen in der Zeit vor der Reise?
Also ich wusste nur, dass meine Mutter verreist, also dass sie nach West-Berlin fährt, das wusste ich, dass der Gerhard auch, davon wusste ich gar nichts. Und ich fand schon ein bisschen nervig. Also meine Mutter hat sich immer noch mal versichert, dass ich auch das Haustier fütter. Und also sie war da schon auch sehr hinterher, aber vielleicht war ich auch, das konnte ich nicht auseinanderhalten. Wenn man jugendlich ist, dann ist man ja auch schnell genervt von Müttern, ne? So, und was mir in Erinnerung geblieben ist, ist, dass an dem Tag, an dem meine Mutter wiederkommen sollte, der Stiefvater das Haus verlassen hat morgens und nochmal in mein Zimmer geschaut hat. Also ich habe geschlafen oder ich habe so getan, als ob ich schlafe. Und der hat so länger reingeschaut. Und das war unüblich. Mhm. Und das hat sich so ein bisschen eingebrannt. Und ich denke, dass das eben so eine Verabschiedung war. Genau. Mhm.
Hattest du innerhalb dieser 3 Tage von deiner Mutters Abwesenheit irgendwie einen Kontakt mit ihr?
Nee, hatte ich nicht.
Du hast dann also nach dem 3. Tag, also als die Rückreise erfolgen sollte, hast du dann auf deine Eltern gewartet? Genau. Und weißt du noch, welche Uhrzeit sie angekündigt hatte, zurückzukommen?
Ja, am Abend. Ich weiß das auch noch ganz genau, weil ich gewartet habe. Und ich war auch schon ein bisschen aufgeregt, weil ich mir erhofft habe, dass es jetzt tolle Schokolade gibt und wieder so tolle Schokolade und Seife und was man so mitbrachte. Genau, und habe gewartet. Und ich denke mal, so war so 18 Uhr und genau.
Und wann bist du unruhig geworden?
Naja, so, ich glaube, so 18 Uhr war angekündigt, 20 Uhr war, dann passierte immer noch nichts. Und dann habe ich meine beste Freundin angerufen. Schöne Grüße an Astrid.
Natürlich, Grüße.
Genau, die habe ich angerufen und habe gesagt, sag mal, passiert gar nichts, was kann denn da sein? Und ich weiß noch, dass sie war genauso alt wie ich, ne? Und sie sagte, ich habe da schon so einiges gehört, was passieren kann. Und da wurde ich dann tatsächlich etwas unruhig.
Mhm. Also ja, ist erstaunlich, weil ich sag mal, auf so eine Idee wäre ich jetzt gar nicht gekommen.
Nee, ich auch nicht. Ich bin ehrlich gesagt, also ich bin da überhaupt gar nicht. Ich wusste ja auch nicht, dass mein Stiefvater auch in West-Berlin war, ne? Ich dachte, er ist auf Arbeit und habe mich halt gewundert, dass er nicht nach Hause kommt von der Arbeit. Mhm. Genau. Mhm.
Und wie ging der Abend dann weiter?
Naja, dann wurde das immer später und später, ich weiß gar nicht, ich glaube 22 Uhr oder so, hat dann das Telefon geklingelt und da war meine Mutter dran und hat dann eben gesagt, dass sie dass sie eben nicht wiederkommen, dass sie in West-Berlin sind, alle beide, und dass sie nicht wieder zurückkehren werden. Und dann hat sie gesagt, dass unterm Ehebett würde sich ein Schlüssel befinden und das wäre der Schlüssel zum Schließfach und da wäre, da soll ich eben gucken, da wäre ein Brief und Geld drin. Mhm. So, genau. Und im Hintergrund war irgendwie Party, die waren irgendwie auf einer privaten Party und haben das sicherlich irgendwie gefeiert eben. Genau, und und dann wusste ich auch erstmal nicht, was ich sagen sollte. Und dann haben wir
aufgehört. Du warst perplex.
Ja, ich war so erstmal perplex. Und dann Ja, dann haben wir aufgelegt und dann...
Es war ein kurzes Gespräch. Also es
war ein ganz kurzes Gespräch, genau. Und also ich habe auch nichts gefragt oder so. Ich musste erstmal, ich wusste jetzt damit nichts. Und dann habe ich irgendwie enorme Kräfte entwickelt und habe da dieses Ehebett, weiß ich jetzt noch gar nicht, wie ich das irgendwie, also war wirklich mitten drunter irgendwie diesen Schlüssel und habe das Schließfach geöffnet und dann...
Lag der einfach unterm Bett oder war der festgeklebt oder...
Nee, der lag einfach unterm Bett, genau. Aber das, also war jetzt nicht, das waren keine hohen Beine, sondern, ne, so, das war...
Ach so.
Ja,
so. Deswegen also brauchtest du die Kräfte.
Ja, man musste das Bett beseitigen sozusagen. Mhm. Und...
Und was für ein Schließfach? Also ich habe mich gefragt... Wo hatte man in der DDR einen Schließfach?
Ja, naja. Das
jetzt kommt's.
Nee. Das war, so eine DDR-Schrankwand. Ich weiß jetzt
Ach
das Modell
so,
nicht.
Okay, und dann, okay, zu na, Hause.
Und dann, genau, zu Hause im Wohnzimmer. Und dann gab es ja
also
diese.
Also quasi nicht, man hatte da so eine Kassette oder so, ne?
Ja, dann hatten die ja oft diese Schrankwände, dass man dann so ein, wie so einen Schreibtisch so integriert hatte, den man aufklappen konnte. Ja. Und in diesen Schreibtisch gab es dann ein kleines Fach, was mit einem extra Schlüssel, genau, so. Und da habe ich, dann eben einen Brief, zwei Briefe gefunden, einen an meinen Bruder, einen an mich und einen mit etwas Geld. Ich weiß es nicht mehr, wie viel, es waren ein paar tausend Euro. Mhm. Die waren für meinen Bruder zur
Ostmark.
Verwaltung, Ostmark, ja, genau.
Die waren für deinen Bruder bestimmt?
Zur Verwaltung. Mhm. Ne? Also, okay. Also war darin geschrieben, dass mein Bruder auf mich aufpassen sollte. Mhm. Und der war ja 10 Jahre älter. Genau, so.
Genau, ich hab ja gesehen, also zumindest diesen Brief an deinen Bruder, den habe ich gesehen. Also es ist ja wirklich erschreckend, wie nüchtern und sachlich, also ich sag mal so, das hätte ein Brief an die Nachbarn sein können, mit denen man jetzt emotional überhaupt nichts zu tun hat, sondern einfach ganz sachlich organisatorische Anweisung.
Mhm.
Also, dass du in der Wohnung bleiben sollst und dein Bruder sollte laut dem Brief irgendwie auch die Oma in Thüringen, in Meiningen kontaktieren, dass die eventuell nach Berlin zu dir zieht und dass die das Auto bekommen.
Ja, so war das. Ich hatte auch noch einen Brief an mich, der war auch relativ kurz und ehrlich gesagt, also da standen ähnliche Dinge drin, also diese organisatorischen Dinge und also ich erinnere nur noch, dass zum Schluss stand dann irgendwie also wir hoffen, du bekommst Flügel, genau, also.
Du kommst klar.
Ja, so, bekommst Flügel, also.
Ja, also im Sinne
kommst,
von,
ja, genau,
so. Du kommst klar,
ja,
und du wirst jetzt erwachsen und.
Ja, mhm, genau.
Was hast du nach dem Brieflesen, was ging da in dir vor?
Ja, na, ich ehrlich gesagt, das war so ein bisschen, ich war so ein bisschen geschockt. Also das war nichts, was ich hatte damit nicht gerechnet. Mhm. So, also so schwierig das irgendwie auch war, aber ich hatte nicht damit gerechnet. Weil das war ja eine Zeit, das war noch vor der Wende. Also zu diesem Zeitpunkt war nicht absehbar,
absolut,
dass die Grenze sich öffnet. Und das wusste ich damals eben auch schon, dass so ein Abschied für immer ist. Also dass es da keine, dass man sich da nicht, man kommt nicht mehr zusammen.
Ja, so. Absolut. Also deine Eltern haben dich verlassen.
Ja, genau, sie haben sich entschieden, genau, für diesen Weg, ohne mich, genau. Und ich habe mich ja nicht darauf vorbereitet, es hatte natürlich auch politische Gründe, selbstverständlich, aber im Unglück war es dann eben so, dass ich mich halt nicht darauf vorbereiten können, innerlich. Sonst wäre es vielleicht auch anders gewesen, aber das war eben so nicht.
Ja. Wie ging der Abend für dich weiter?
Ehrlich gesagt war das ein ganz schön schrecklicher Abend, weil ich
Ich könnte mir vorstellen, dass es der schrecklichste Abend deines Lebens war.
Nee, das würde ich auch das würde ich gar nicht sagen. Aber es war einer der schrecklichsten Abende meines Lebens. Und ich ich war ein bisschen in einem Schockzustand. Ich hatte damals mit 17, ich hatte halt einen Freund und dann, es war ja auch noch nicht so mit Telefon und alles, ne? Und ich bin dann einfach los in die Nacht und wollte dann irgendwie da zu meinem Freund und dann war der nicht zu Hause und dann hatte ich keine Fahrkarte und hatte ja auch kein Kleingeld und dann hat der Straßenbahnfahrer mich aus der Straßenbahn rausgeworfen und dann bin ich da irgendwie viele Kilometer noch gelaufen in der Nacht. Also es war wirklich schrecklich.
Ein Ausnahmezustand.
War ein bisschen Ausnahmezustand, ja, würde ich sagen.
Und wann hat dein Bruder davon erfahren?
Wahrscheinlich ehrlich, mein Bruder natürlich nur durch mich. Also alle haben durch mich davon erfahren. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr, wie die Nacht weiterging. Und ich denke, dass ich am nächsten Tag oder dass ich angerufen habe, ehrlich gesagt, ich erinnere es nicht mehr genau. Aber ich habe natürlich sehr schnell dann eben auch meinen Bruder, mein Bruder war mein liebster Verwandter, sage ich mal. Ja, so den habe ich dann natürlich schnell verständigt.
Man muss ja auch dazu sagen, das ist ja auch ein psychologisches Phänomen, dass man solche extremen Ereignisse, was es ja durchaus war, dass man die ja auch irgendwie so ein bisschen verpackt und weil du sagst, ne, du kannst dich vielleicht an den nächsten Tag nicht mehr erinnern, das ist ganz natürlich.
Ja, ja, also mir fehlen aus der Zeit einige Sachen auch, das ist so.
Genau, und in dem Brief stand ja auch noch, also wie war das dann mit der Oma in Meiningen?
Also man will mal sagen, ich war 17 Jahre alt. Also,
es war eine Schnapsidee von deinen Eltern, ne?
Ja, es war natürlich, was natürlich auch so ein bisschen damit zu tun hatte, dass meine Mutter nicht unbedingt sehr nah mit mir war und auch nicht wirklich ein Gefühl dafür hatte, was ich hätte. Also ich hätte alles andere zu der Zeit gerne gewollt, als jetzt mit meiner Oma zusammenzuleben. Ne? Ich denke, das würde wahrscheinlich den meisten so gehen und mir vielleicht nochmal ganz besonders. Und also das hat sich schnell zerschlagen. Genau.
Man muss ja auch sagen, letzten Endes ist es ja so, dass du hättest ja mit 17 auch gar nicht alleine in der Wohnung leben können. Ja. Dein Bruder hat dann die Vormundschaft für dich übernommen. War das einfach zu regeln?
Es war relativ einfach zu regeln. Also, es war schon alles ein bisschen, also das mit der Vormundschaft war relativ einfach zu regeln. Wir mussten, es gab ein Kinderheim in der Nähe, wo ich hätte angegliedert werden müssen. Und da ist mein Bruder zusammen mit mir hin und wir hatten ein Gespräch, daran erinnere ich mich auch noch. Es wurde dann beschlossen, dass mein Bruder dass ich alleine noch das Jahr in der Wohnung wohnen kann, in der elterlichen, und mein Bruder eben ein bisschen auf mich guckt. So.
Aber das ist ja ein Albtraum. Also wenn man überhaupt mal zum Kinderheim in Kontakt kommt, hattest du Angst, dass es da schief gehen könnte?
Also ehrlich gesagt, ich hatte auch überhaupt gar keine Lust, in einem Kinderheim noch zu... Ich meine, das Verrückte ist ja, dass man sich... Also ich war ganz unvorbereitet und eigentlich auch ganz hilflos, aber irgendwo fühlt man sich doch mit 17 so, dass man
lebensfähig ist.
Ja, dass man, ne, also man möchte nicht in Kinderheim.
Und, ja, das möchte
nein,
kein,
und auch nicht mit der Mensch, und auch nicht mit der Oma und genau.
Du hast ja zu dieser Zeit, warst du da schon in der Ausbildung zur Krankenschwester?
Genau, ich hatte gerade die Schule beendet und hatte gerade die Ausbildung angefangen. Krankenschwester wollte ich werden, genau.
Wie hast du denn dann die nächsten Tage irgendwie überstanden und konntest du überhaupt deinen Job ausführen?
Nee, ich konnte meinen Job nicht gut ausführen. Also ich weiß nicht, ob ich ihn... auch so hätte besser sonst ausführen können, aber ich war, Also ich war schon ganz schön, also in der nächsten Zeit ganz schön in Mitleidenschaft, ehrlich gesagt, gezogen, weil ich war einfach auch nicht vorbereitet auf dieses Leben in Selbstständigkeit. Das kam einfach sehr plötzlich. Also ich wusste, ich konnte das alles einfach gar nicht. Ich wusste, ich weiß noch, wie ich mit einem Freund zusammen, wie wir vor der Waschmaschine gestanden haben und überlegt haben, wie denn diese Waschmaschine funktionieren könnte. Und mir wurde ein bisschen Geld immer zugeteilt von meinem Bruder für Essen. Aber ich hatte gar nicht gelernt, mich selbstständig zu versorgen. Das heißt, das Geld war 0, nichts alle und ich hatte immer nichts mehr und hatte eben auch wirklich Hunger. Also ich kam nicht zurecht, nee, gar nicht. Mhm.
Das sind ja die praktischen Sachen, aber wie einsam hast du dich manchmal gefühlt? Das ist ja auch kein Thema, wo man jetzt irgendwie, sagen wir mal, den erweiterten Freundeskreis gerne mit einbezieht, indem man sagt, ja, meine Eltern sind weggegangen, die haben mich zurückgelassen. Das ist ja was unglaublich Intimes und Verletzendes.
Ja.
Konntest du mit Leuten darüber sprechen? Oder hast du das mehr mit dir und mit deinem Bruder ausgemacht?
Ich denke, ich konnte schon mit Freunden und so darüber sprechen, aber es ist natürlich, es war schon was, was ja auch ein bisschen aus der Reihe fiel. Also, weiß ich nicht, ob man das dann immer so nachempfinden konnte. So, ja. Ja, und wie einsam ich mich, also Einsamkeit ist etwas, was ich nicht kenne und dieses Einsamkeit nicht zu kennen, ist möglicherweise auch ein Symptom. Also, ja, also man kann ja etwas abstellen, so, genau. Mhm. Mhm.
Ein paar Wochen später fällt dann die Mauer. Hast du dann gedacht, jetzt wird wieder alles gut?
Nee, das habe ich nicht gedacht. Also ich hatte auch kein, also mir ging es nicht gut selber und ich hatte auch keinen Kontakt zu, also ich kann mich nicht erinnern,
dass
ich...
Haben dich auch nie wieder angerufen?
Nee, das war alles sehr, sehr schwierig. Es gab ja auch Schwierigkeiten, also mit Polizei und mit Stadtsicherheit und mir wurde ja die Wohnung abgesperrt und auch mit Nachbarn und so. Es war alles sehr, sehr schwierig. Ich wusste, dass ich jetzt, dass ich in einer Feindsituation sozusagen, nicht? Ich war das Kind sozusagen von Verrätern in dem Moment und das habe ich auch ein Stück weit gespürt. Mhm. Und es gab keinen Kontakt zu meinen Eltern in der Zeit. Und trotzdem war das wie so ein Automatismus, als die Grenze dann offen war, dann dachte ich, jetzt suche ich die. Mhm. Ich hatte eine Adresse, ich hatte einen Zettel mit der Adresse drauf und habe gedacht, jetzt suche ich die. Ich weiß gar nicht, das ging ganz automatisch. Mhm.
Wie bist du auf das Radar der Stasi gekommen?
Sofort.
Durch das Heim wahrscheinlich, durch den Kontakt mit dem Heim?
Nee, das war...
Oder Nachbarn?
Tja, Mensch, das ist ein Ding, ne? Ich weiß das gar nicht mehr. Das ist auch was, was so ein bisschen raus ist. Es war
die
so...
Die standen irgendwann vor der Tür? Oder hast du einen Brief?
Das ist ganz merkwürdig. Ich weiß es wirklich gar nicht mehr, wie es eigentlich... Ich weiß, dass ich musste zur Polizei und musste meine Eltern anzeigen. Aber wie es dazu gekommen ist, dass ich das machen musste, das weiß ich gar nicht mehr. Aber ich musste dorthin und das war auch nachts. Ich habe stundenlang auf dem Gang gesessen und also ich hatte auch, und ich hatte damals schon das Gefühl, die lassen mich warten. So. Und ich musste eben Anzeige erstatten wegen illegalen Grenzübertritt. So, also.
Ist dir das schwer gefallen?
Nö, ist mir irgendwie nicht schwer gefallen, ehrlich gesagt. Aber was mir schwer gefallen ist, ist, dass ich eben dieses Gefühl hatte, da zu sitzen, so alleine auf diesem langen Gang. Ich war ganz alleine und Stunden und das Gefühl zu haben,
dass du mitgemeint bist.
Dass ich mitgemeint bin.
Zu dieser Verräterfamilie dazugehörst.
Ja, also dass man nicht wohlwollend mir gegenüber ist, genau.
Also das ist eigentlich auch völlig verrückt, ne?
In einer schwierigen Situation. Und es war dann ja auch so, dass ich eines Tages nach Hause kam und die Wohnung war versiegelt. Also statt sie irgendwie darf man nicht rein von der Polizei.
Was hast du dann gemacht?
Habe ich einfach aufgeschlossen und aufgemacht.
Das ist aber cool, ja.
Ist aber auch nichts passiert. Also, aber es war.
Die waren drin.
Ich weiß es nicht, es war sehr gruselig. Ehrlich gesagt, ich habe eine Zeit lang auch nachts, also wirklich jede Nacht Anrufe bekommen, also ich weiß gar nicht, warum ich hätte ja einfach nicht mehr rangehen müssen, ne? Aber ich habe, es hat immer das Telefon geklingelt und ich habe mindestens einmal länger mit jemandem gesprochen, die mich dann befragt haben was ich denke, wer die treibende Kraft war und so weiter und so fort. Mhm. Also es hat mich schon sehr geängstigt.
Mhm. Das kann ja natürlich auch damit zusammenhängen, wenn dein Stiefvater Akademiker war, ne? Das waren ja wichtige Leute in der DDR. Und wenn solche Leute abgehauen sind, wollte man natürlich umso mehr der Sache auf den Grund gehen.
Auf jeden Fall.
Vielleicht auch, wenn man spezielles Wissen hatte über irgendwelche Dinge oder so.
Ja.
Dass, solchen Dingen wurde ja sehr stark nachgegangen.
Ja. Ja, das kann gut sein. Hm.
Also, und war dann Ruhe nach diesem Anzeigestellen? Und, also abgesehen jetzt von den Telefonaten, oder musstest du noch weitere Male vorstellig werden?
Nee. Musste ich nicht. Es war nur diese eine Sache bei der Polizei und eben einige lange Wochen der Unsicherheit. Es hieß ja auch immer, es gab ja dann diese, wie nennt man denn das, wenn die, dann wurden die, die abgehauen waren, wurden doch entschuldet. Wie heißt denn das?
Enteignet oder was?
Nee, enteignet nicht, sondern du hast ja eine Straftat begangen, wenn du das Land verlassen hast. Und diese Straftat wurde doch dann, mir fällt jetzt dieses Wort nicht ein. Also die durften praktisch ins Land kommen, also nach der Wende war das schon, da waren die Grenzen schon offen. Dann wurden die Straftat wurde von ihnen abgenommen und das heißt, sie konnten dann kommen, ohne in Gefahr zu sein, verhaftet zu werden. Mhm. Genau. Und da sind die ja dann auch tatsächlich gekommen mit einem Laster.
Genau. Vorher will ich noch wissen, wie war das jetzt? Also du hast gesagt, du hast die Adresse rausgefunden oder die hattest du. Mhm. Und jetzt bist du da los und was war eigentlich dein Ziel, dorthin zu gehen, die zur Rede zu stellen oder die überhaupt wiederzusehen? Was war, was war dein Impuls, dein?
Ich glaube, wie gesagt, dass das wirklich so ein Automatismus ist, dass immer, also dass ja Dinge oft gleichzeitig bestehen, nicht? Also eine Wut und eine Sehnsucht und alles ist ja oftmals. Und dass man natürlich irgendwie auch, man kann ja eine Mutter nicht einfach vergessen, ne? Und ich denke, dass es weniger war, dass ich ihnen die Meinung sagen wollte, sondern wahrscheinlich bin ich hingegangen, weil ich irgendwie dachte,
jetzt müssen sie jetzt sich irgendwie verhalten, wenn ich da vor der Tür stehe.
Jetzt ist irgendwie schön oder so. Ich weiß es nicht. Also wahrscheinlich, ich denke mal, dass es eine Form von Sehnsucht eher war als irgendwas Garstiges, ja, was mich da.
Und dann hast du geklingelt und dann geht die Tür auf.
Genau, dann geht die Tür auf. Ja. Und da, also es war jetzt nicht so, dass man sich in die Arme gefallen ist. Und ja, mir.
Aber du bist hineingebeten.
Ich bin reingegangen, genau, ich bin reingegangen. Und ich glaube, meine Mutter hat sich auch gefreut. Und mein Stiefvater hat sich, glaube ich, nicht so gefreut. Und es war halt eine komische Situation, ne? Es war merkwürdig. Und es hat auch irgendwie keine 10 Minuten gedauert, keine 10, also wirklich nicht mal 10 Minuten, bis irgendwie klar gemacht wurde, dass praktisch dieses Geld, was in diesem Schubfach lag und das, was uns da hinterlassen, dass das selbstverständlich jetzt eben auch wieder zurück zu den Eltern geht. Also dass das eben nicht, also genau, weil...
Das war das Wichtigste.
Das war das Wichtigste. Und an mehr erinnere ich mich auch nicht. Ich glaube, ich bin dann wieder gegangen, ziemlich schnell, genau. Mhm.
Also eine Riesenenttäuschung.
Ach. Ja, wahrscheinlich, denke ich schon. Also es ist jedenfalls nicht positiv in meiner Erinnerung verblieben, deswegen, genau. Mhm.
Und aufgrund der Situation, dieses Schocks, den du ja erlitten hast, was ich absolut nachvollziehen kann, war es wahrscheinlich auch sehr schwierig zu fragen, was habt ihr eigentlich getan, was habt ihr euch dabei gedacht? Diese ganzen Fragen, die wahrscheinlich für mich ganz einfach aus dem Außenblick sind.
Ja, diese Fragen wurden halt niemals gestellt. Die hat niemand jemals irgendjemand gestellt. Mhm.
Organisatorisch waren sie ja sehr gut drauf.
Ja klar, es waren ja organisierte Menschen. Mhm. Also es waren ja keine Flodders, sondern nicht, die haben das sehr lange vorbereitet. Und also wie ich jetzt im Nachhinein auch erfahren habe, nochmal über meine Stiefgeschwister vorbereitet in der Erwartung, dass es zu kriegsähnlichen Zuständen in der DDR kommt. Das war der ein ausschlaggebender Punkt für die Flucht.
So. Und wenn man denkt, dass ein Krieg bevorsteht, kann man dann einfach sich als Liebespaar verabschieden und sein Kind zurücklassen. Ist ja völlig absurd, ne? Diese Denkweise.
Naja, mit wäre es wahrscheinlich nicht gegangen. Und genau, und das ist halt natürlich ein Zeichen für die Entfernung, ne? zwischen Kind und Eltern.
Und du hast es vorhin schon angedeutet, der Laster stand vor der Tür. Also die haben dir tatsächlich einen Möbelwagen geschickt.
Nee, sie sind gekommen.
Selber?
Sie sind dann selber gekommen, als sie dann durften. Und sozusagen, immer noch ist dieses Wort nicht da. Als sie dann eben straffrei in die DDR wieder einreisen konnten, genau, sind sie gekommen und haben eben ihre Sachen abgeholt. Also sie haben, also mein Kinderzimmer, mein ehemaliges Kinderzimmer haben sie da gelassen und diese Schrankwand mit diesem, die ich natürlich nicht haben wollte, aber die blieb auch da und genau. Und
ja.
Ja.
Also dir blieb eine halbleere Wohnung.
Genau, die Wohnung war halb leer, ja. Also ein Zimmer war ganz leer, das weiß ich noch, das hat da so gehallt. Also es war auch ein bisschen unheimlich, muss ich sagen, das war nicht schön. Mhm.
Mhm. Was hat dir in der Zeit Halt gegeben?
Ich denke mal nichts. Also das war eine schwere Zeit. War eine schwere Zeit, ja. Also ich habe das auch tatsächlich also körperlich gemerkt. Ich war wirklich körperlich auch in einem Schwächezustand oder ja, also so. Das war schwer. Ja, irgendwie. Einfach auch, weil ich nicht zurechtkam. Ich konnte das nicht und ich habe einfach ständig Hunger gehabt tatsächlich. Ja? Also ich war ständig unterwegs und habe geguckt, wo ich irgendwie bleiben kann, was ich in Früchte kriege und ja, so. Genau.
Wahnsinn. Und deine Ausbildung, also bist du da noch hingegangen?
Ich bin so gut, ich konnte hingegangen und dann, ich habe es einfach nicht. Das war auch, man muss das auch sagen, das war so insgesamt ja auch eine schwierige Zeit. Ich habe meine Ausbildung als Krankenschwester im Griesinger Krankenhaus gemacht. Das war eine psychiatrische Klinik in Berlin. Und diese Klinik, ich war auf der Akutstation, die war voll überfüllt von Menschen, die in Ausnahmezustand waren, psychisch tatsächlich, ja, aufgrund dieser ganzen Veränderungen im Land, ja, also das kann man sich jetzt gar nicht mehr so vorstellen. Also ich war damit völlig überfordert, morgens um 6 dort zu sein, diese ganzen schwierigen Menschen und mich selber irgendwie Brauchtest schwierig zu fühlen. Ja, also ich konnte das nicht gut und habe da, also die haben an mir keine gute Auszubildende gehabt und das war es dann auch, ja.
Gab es dann irgendwann einen Punkt, wo du gesagt hast, also alleine schaffe ich das nicht? Zu bewältigen oder zu verarbeiten?
Naja, ich habe diese Ausbildung abgebrochen oder ja, abgebrochen, genau, und bin dann herumgestrandet in der, also ich war wirklich, also ich habe mich dann mit anderen Jugendlichen zusammengetan, wir haben organisiert gestohlen, tatsächlich, also in Supermärkten, wir haben unser Essen organisiert, haben uns aufgeteilt, die einen für Essen, die anderen für Zigaretten zuständig und also, und es war eine ganz, ganz schwierige Zeit, wo man völlig gestrandet irgendwie rumgetorkelt ist durch Berlin.
Und währenddessen die anderen die Freiheit gefeiert haben, ne? War das ja, für dich irgendwie eine Parallelwelt?
Nein, so würde ich es auch nicht sagen, weil es war ja auch eine Form von Freiheit. Es war nur ein bisschen zu viel Freiheit. Also, das. Ja, also es war, ist ja eine Gleichzeitigkeit von Zuständen gewesen irgendwie. Und es wurde aber ja immer krisenhafter zwischendurch, ja. So. Und dann irgendwann habe ich mir selbstständig dann eben Hilfe. Dann habe ich gedacht, jetzt bräuchte ich irgendwie eine Krisenberatung oder irgendwie sowas, genau.
Und das war mit Sicherheit dann auch der richtige Schritt.
Das war sehr, sehr gut für mich. Also ja, vielen Dank an Agathe Israel und Kolleginnen. Also das war ganz toll, weil mich das eben Halt gegeben hat in dem Moment. Ja. Und Orientierung, also ich so beschäftigt war mit so einem tatsächlichen täglichen Überleben, also so Essen und wie man das alles macht. Und danach, also mit dieser Stütze, konnte ich dann eben auch einen Weg so finden, ja.
Und deinem Bruder wolltest du auch nicht so, wie soll ich sagen, also belasten mit deinem Schicksal?
Naja, mit meinem Bruder, das ist doch, ich denke auch, ich habe den ordentlich belastet. So, der hat sich schon ordentlich Sorgen gemacht, aber man muss ja auch mal so sagen, der wohnte einfach am anderen Ende der Stadt und hatte eine eigene Familie mit 2 kleinen Kindern, war auch in einer Wendesituation, wo er sich orientieren musste, hat auch den Ärger über die Eltern gehabt und und mein Bruder hat ganz andere Lösungen. Also wir sind da schon sehr verschieden gewesen, ja. So.
Du bist in den 90ern dann nach Indien gegangen.
Ja.
Wie notwendig war diese räumliche Distanz?
Das war wirklich eine gute Entscheidung gewesen. Also auch im Nachhinein. Das war wirklich, ich bin in dieses Flugzeug gestiegen und ich hatte tatsächlich das Gefühl, dass ganz viele Dinge von mir abfielen. Ja, dass ich da noch mal ganz anders mich entwickeln konnte irgendwie.
Und gab es irgendwann einen Punkt, wo du gesagt hast, mit meinen Eltern, da habe ich nichts mehr mit zu tun?
Den gab es, als ich in Indien war, ganz, aber nicht lange, ehrlich gesagt. Ich weiß nicht, wieso, aber irgendwie war ich dann mal ärgerlich und dann habe ich gesagt, ich will keinen Kontakt mehr und dann hat das ein halbes Jahr gehalten und dann nicht mehr und dann hat man wieder, also nein, das gab, das habe ich nicht, das wollte ich nicht.
Du hast es nicht übers Herz gebracht.
Tja, ich weiß es eigentlich gar nicht, ob ich übers Herz gebracht, ja, irgendwie. Es ist halt nicht alles so oder so. Ich hatte ja, also es ist eben anders vielleicht als bei anderen. Ich hatte mit meiner Mutter ja auch sehr schöne erste Lebensjahre. Also so, das macht viel aus. Ja, so, genau. Mhm. Und ich habe auch von diesem Stiefvater, der ja ein sehr schwieriger Mensch war, trotzdem ganz wichtige Dinge gelernt und tatsächlich auch behalten. Also so, es ist eben, es ist leider, die Welt ist komplex, nicht? Absolut. Also, so ist es. Ja. Mhm.
Mhm. Ist denn dann in Indien dann der Wunsch oder die Idee gekommen oder das Selbstverständnis, irgendwas zu machen, dass du dich künstlerisch ausdrückst?
Oh, der Weg, ja, tatsächlich. Also ich bin ja, als ich das erste Mal nach Indien gefahren bin, bin ich einfach auf eine Reise gegangen. Und habe, ich wusste das vorher schon, ich hatte das vorher schon für mich beschlossen, aber da war dann so richtig so, ich nehme das jetzt in die Hände und genau, ich möchte gerne Bildhauerei studieren, wollte ich gerne. Ich wollte gerne Bildhauerin werden, genau. Das habe ich dann beschlossen und ja, habe es dann eben umgesetzt, genau. So. Mhm.
Und wie weit war der Weg, sich da sozusagen zu etablieren und ja, das zum Beruf zu machen?
Naja, es war schon auch anstrengend. Also ich habe ja mein Studium in Indien begonnen, was ja sehr ungewöhnlich ist. Und ich war an meiner Universität, die Maharaja Sayajirao University of Baroda, die einzige weiße Frau, sage ich mal, die da kam und eben Bildhauerei studieren wollte. Und das war ein sehr beschwerlicher Weg für alle, ungewohnt auch für die Professoren und für die Studentinnen dort und ja, so. Also das war schon aufregend damals. So.
Und irgendwann war die Sehnsucht nach Deutschland so groß?
Ja, tatsächlich. Also man muss auch sagen, dass es zu einer Zeit war, als es dort eben auch sehr schwierig war, 2000. Es gab dann da ganz schlimme Unruhen. Das war, dann war ja da der 11. September, da schlug die Stimmung tatsächlich auch nochmal um. Und also es war, wurde sehr bedrohlich, so ein Stück weit, ja, genau. Und dann habe ich die Universität nach Deutschland gewechselt, also. Mhm.
Genau. Ich habe Bilder von dir gesehen und fand die unglaublich toll. Und da müssen wir auf jeden Fall auch meinen Hörern was davon zeigen. Zum Beispiel fand ich sehr beeindruckend eben diese Lithografie, glaube ich, ist es, mit dieser goldenen Lupe.
Ah, okay. Ja, das war ein Hochdruck. Rein künstlerisch arbeite ich tatsächlich gar nicht mehr so mit einzelnen Bildern. Das ist gar nicht mehr so das Hauptaugenmerk, sondern sind eher so Konzepte und so soziale Plastik und so. Und es geht immer auch ums Zuhause, um die Heimat, um das Haus. So, das ist tatsächlich was geblieben, was mich ja, beschäftigt. Und ich bin eben auch Kunsttherapeutin und arbeite in einem Kinderheim. Also auch da ist es, ja, es ist eben das Zuhause, die Heimat als, ja,
als ist eben das,
ja, als Lebensthema, das ist schon auch geblieben, genau. Ich würde gerne auch ein Forschungsprojekt angehen, wo ich eben genau diese Fragen eben bearbeite. Und ich hoffe natürlich, dass ich mit meiner eigenen künstlerischen Arbeit in der Prignitz im Bereich der sozialen Plastik, dass ich da ja auch was Gutes zustande bringe mit den Jahren.
Ist dir denn in all den Jahren gelungen, mit deinen Eltern über ihr Fehlverhalten zu sprechen?
Nee. Nee, gar nicht. Ich habe überlegt, meine Mama lebt ja noch. Mama hat Alzheimer und freut sich immer sehr über mich, wenn ich komme. Aber sie weiß auch nichts mehr von mir. Also sie weiß noch meinen Namen. Sie erkennt mich noch als Einzige von allen, mich und ihre Schwester. Und aber sie hat eben keine Biografie zu mir oder zu unserer Geschichte, aber dieses Gefühl ist eben noch da. Und ich habe neulich mal überlegt, ob ich mal was sage. Jetzt nochmal so probieren. Aber sie hat ihr ganzes Leben vergessen. Es ist wirklich gar nichts mehr da.
Ja. Was macht das mit dir?
Naja, es ist schon auch traurig, ja. Na klar. Ja.
Wann würdest du sagen, an welchem Punkt in deinem Leben hast du dann, sagen wir mal, Frieden gefunden mit deiner Geschichte? Wo du selber Kinder bekommen hast?
Ja, ich glaube, wo man so selber sich so ein Stück weit im Leben so besser verankert hat. Genau, eine Mutterschaft, Beruf, wo man so das Gefühl hatte, man ist jetzt doch nicht ganz verloren oder so. Ja, und dann konnte ich eben auch immer, also ich glaube, dass man lange ja auch, solange man sich selber auch noch nicht so fest im Sattel hat, ist man ja auch schnell dabei zu denken, dass man selber eben da irgendwas verkehrt gemacht hat und die Eltern das natürlich, weil Eltern wissen immer alles besser und ich meine, man kennt das ja, umso mehr man sich entwickelt, umso mehr kann man sehen, nee, sie haben nicht alles. Also sie haben Dinge eben auch wirklich einfach nicht besser machen können oder so, ja.
Ich könnte mir vorstellen, dass dieses Thema Schuld, ne, also dass man selber daran Schuld hat, dass das ein großes Thema ist, was man zu bewältigen hat.
Auf jeden Fall. Ich meine, das ist ja auch ein bisschen mein Beruf jetzt in der Arbeit mit den Kindern. Da ist das immer dieses Gefühl selber. Ja, wenn man nur anders wäre, wenn man nur was anders gemacht hätte oder so, dann ja, dann wären auch die Eltern anders gewesen, ne? So, genau. Also das ist einfach so.
Du hast mal gesagt, bestimmte Dinge verstehe ich bis heute nicht.
Ja, naja, was soll ich sagen, ne? Also ich verstehe viele Dinge bis heute nicht, was das ganze Leben angeht. Und meine Eltern, beziehungsweise vor allem meine Mutter, ist natürlich ist eben ein Mensch. Und ja, kann das bis heute nicht verstehen, wo da der Punkt war, dass es eben so schief gehen konnte.
Kannst du aus der Zeit der politischen Wende, kannst du da auch was Positives sehen? Würdest du sagen, dein Leben hat sich dadurch verbessert durch die Wiedervereinigung? Oder ist es eigentlich ein bisschen egal und es liegt alles so im Nebel?
Es ist eigentlich egal und es liegt so ein bisschen im Nebel. Tja. Ich weiß das natürlich nicht, wie alles geworden wäre, wenn nicht. Das ist ja immer so die Frage. Ich denke, ich weiß es. Ich habe da gar keine Antwort drauf, muss ich sagen. Ja.
Was würdest du dir im Zusammenhang mit der Aufarbeitung der DDR-Geschichte wünschen?
Einiges tatsächlich. Einiges, ja. Also.
Dass auch die Zeit danach eine Rolle spielt?
Ja, also ich denke,
dass... Also unmittelbar danach?
Ja, also ich persönlich habe schon den Eindruck, dass da vieles schnell und hastig geschehen ist. Dass da viel Trauriges auch geschehen ist, was manchmal noch nicht so zu Wort kommt. Und dass auch ein Verlust mitschwingt, von dem man ja auch lange nicht sprechen konnte oder sollte. Oder also Also ich würde mir schon wünschen, dass es für diese Sachen auch ein, ja, auch eine Zeit oder ein Raum kommt, wo die Platz finden können. So, ja.
Hast du Kontakte zu anderen verlassenen Kindern aus dieser Zeit?
Also ich habe jetzt leider keine. Ich hätte ganz gerne, also, aber ich habe keine Kontakte. Damals waren es eine Schulfreundin und scheinbar noch jemand, woran ich mich gar nicht mehr erinnere, aber es wurde mir erzählt. Ja, aber jetzt habe ich keine Kontakte mehr.
Ja, dann danke ich dir erstmal bis hierher. Aber ich entlasse dich natürlich auch nicht, ohne dir meine Fragen zum Schluss zu stellen, die alle Gäste bekommen. Was würdest du sagen, ist der beste Spielfilm über die DDR?
Hätte ich mich jetzt natürlich ein bisschen vorbereiten können. Tut mir leid, habe ich keine Antwort.
Gibt es für dich einen Song zum Mauerfall? Oder Musik, die du eben damals gehört hast? Oder ich stelle dir eine andere Frage. Bist du zu DDR-Zeiten zu Konzerten gegangen? Hast du dich für DDR-Musik interessiert?
Ja, also genau, die Frage, da habe ich mich so ein bisschen, ich habe das tatsächlich nicht gemacht. Das hatte so ein, also ich hatte keinen Kontakt zu, also für Konzerte, nee, ich war nicht auf Konzerten und ich habe tatsächlich gar keine Musik gehört aus der DDR. Und eigentlich ist das auch ein bisschen schade und ich habe das in einem anderen Podcast auch schon gehört. Also ich schäme mich da auch ein bisschen.
Ach, Quatsch.
aber es ist tatsächlich so, mir kam das immer so ein bisschen so vor, als ob die unter einer Decke stecken alle. So.
Ja, also du bist ja weiß Gott nicht die Einzige.
Wahrscheinlich.
Du hast wahrscheinlich bei Leander gehört, ne? Dass er gesagt hat, er bereut es so ein bisschen, dass er das nicht hatte.
Genau, das habe ich mir.
Aber es gab so viele Leute, die wirklich nur Westmusik gehört haben, ob Schlager, ob Popmusik und so weiter, das gab's.
Also, also für mich war das eben so die freie Welt.
Ja.
Und bei der Musik aus der DDR, da war mir so ein bisschen, da hatte ich das Gefühl, das wird mir so da wollte ich Widerstand leisten. So, ja, schade.
Ja. Zu Musik zum Mauerfall, fällt dir da noch was ein? Also wenn du daran denkst, du hast ja erzählt, du bist da mit Klicken.
Wir haben auch viel Musik gehört.
Mehr Punk oder doch mehr so gängige Chartmusik?
Ich hatte einen Freund, den Michael, einen Schwulenfreund, der hat Cher so gelebt. Mhm. Und daran kann ich mich noch erinnern. Und
dann ist es eben Cher.
Dann ist es einfach Cher, genau. Da lassen wir es bei. Das war ganz viel. Mir fällt es jetzt nicht mehr ein. Genau.
Jürdis, vielen lieben Dank, dass du so offen bei mir gesprochen hast.
Ja, gerne, gerne.
Wenn dir mein Podcast gefällt und du ihn unterstützen möchtest, kannst du das mit einem virtuellen Kaffee. Wie das geht, findest du in den Shownotes. Folgt mir gern auf Instagram oder Facebook für weitere Infos. Dort werde ich auch ein Foto von Jürdis Kunst verlinken. Bis zum nächsten Mal.